Mit der Kamera durch den Vatikan. Auf diese spannende Reise nimmt uns Jessica Krämer mit. Sie ist Fotografin und Mediengestalter und hat eine ganz besondere kreative Karriere. Viel Spaß damit.
Hallo liebe Jessica, willkommen im Podcast Kreative Karriere. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
Hallo Maike, ich freue mich auch.
Wir konnten ja schon ein bisschen quatschen, weil wir mit der Technik ein bisschen gestruggelt haben und ich versucht habe, das an Laufen zu bekommen. Deswegen konntest du mir schon ganz viel über dich erzählen, was du so machst. Aber vielleicht stellst du dich einmal kurz selbst vor.
Also ich bin Jessica, noch 47 Jahre. Ich muss echt inzwischen ein bisschen nachdenken.
Wie alt muss ich auch bin. Immer bei mir.
Und ich bin selbstständige Fotografin und Mediengestalterin. Bin seit Anfang diesen Jahres in die volle Selbstständigkeit gestartet, war zuvor über 19 Jahre in einer Werbeagentur festangestellt, habe aber parallel schon immer fotografiert und einzelne Kunden irgendwie so bedient und habe dann den Schritt gewagt, in die volle Selbstständigkeit mit meiner Arbeit zu gehen.
Das klingt total spannend. Das heißt, du hast deinen Fokus ein bisschen verschoben von der Mediengestaltung Vollzeit hin zu Fotografie, die jetzt deinen Fokus bildet. Ist das richtig?
Genau. Also Fotografie war zwar auch Thema in der Festanstellung, aber ein kleinerer Part einfach. Da war der Fokus schon auf Mediengestaltung, Reinzeichnung,
ja,
im Printbereich vor allem. Und parallel habe ich aber auch eigentlich die ganze Zeit, wo ich schon in der letzten Agentur war, fotografiert mit auch einem Schwerpunkt kirchlicher Fotojournalismus,
ja,
auch so eine kleine Spezialität von mir.
Ja, da kommen wir später noch ganz genau drauf.
Und aber eben die Fotografie war immer schon Thema seit meiner Kindheit und ursprünglich wollte ich auch mal eine Fotografenausbildung machen. Dazu kam es aber nie, weil das zu schlecht bezahlt war und die Stellen einfach unattraktiv waren.
Ja, spannend, wenn du sagst, in der Kindheit, hast du da so einen bestimmten Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du so ein Foto hattest, das dich besonders berührt war? Oder wie kam man dazu, dann Fotografin als Kind zu werden wollen?
Meine Mutter arbeitete bei einem Fotostudio, die also Produktionen für Quelle und alles Mögliche gemacht haben früher. Und dann haben die, mich hat so fasziniert, die so ganze Wohnbereiche aufgebaut haben, die ja fiktiv waren. Also das hat mich immer fasziniert, wenn ich da war und durfte da immer so ein bisschen hinter den Kulissen zuschauen.
Ja, spannend.
Also der reine Werbefotograf in dem Fall, aber so dieses Kreative hat mich schon immer fasziniert und dann habe ich irgendwann auch eine eigene Kamera bekommen und habe eben unsere Urlaube fotografiert und alles,
cool,
was irgendwie so vor die Linse kam am Ende.
Ja, witzig. Und heute hast du in der Fotografie mehrere Schwerpunkte. Du machst, glaube ich, auch Businessfotografie,
genau,
Porträts, aber auch eben diese Reportagen. Wie ist deine Verteilung im Moment von diesen zwei Schwerpunkten? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen oder entwickelt sich das vielleicht noch oder unterschiedlich?
Es ist tatsächlich sehr dynamisch. Also Brand- und Brand-Content-Sachen sind sehr gefragt. Es schwappt aber auch so ein bisschen in den Privatbereich rüber und deswegen habe ich das Produkt so ein bisschen versucht zu benennen und das nenne ich Presence.
Ja.
Das heißt, man ist ja manchmal an so einem Punkt, in die Selbstständigkeit zu kommen oder mit einem Business zu starten,
ja,
hat aber auch im Privatbereich einfach das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, Fotos zu haben. Und manchmal ist die Grenze nicht ganz so zu trennen. Und deswegen habe ich dieses Produkt Presence geschaffen. Ansonsten eben Brand, Brand Content und Events. Aber der kirchliche Fotojournalismus, und das ist was, so, wo auch unter das Thema Events fällt, hat dieses Jahr bei mir einen großen Schwerpunkt gehabt, weil ich viel in Rom war und da eben auch unter anderem für die Deutsche Bischofskonferenz und die Schweizer Garde fotografiere und für andere Auftraggeber für Projekte, sodass mein Fokus sich dieses Jahr einfach brutal nach Rom verschoben hat, als der Papst starb.
Ja, das kann man ja auch nicht planen. Aber
nein,
du konntest da jetzt auch nicht ad hoc so hin, sondern du hast ja schon eine längere Reise mit dem Vatikan oder eine Vorgeschichte dahin, dass du das Vertrauen hast und dahin warst. Du warst ja nicht nur dieses Jahr da, sondern auch schon Jahre, Jahre davor und konntest da fotografieren. Wie hat es denn da angefangen mit der Fotografie?
Also ursprünglich bin ich in den Vatikan gefahren, weil meine Oma mal sagte, du musst da unbedingt mal hin. Ja.
Mhm.
Also die war davon fasziniert, die war selber
steht
nicht katholisch.
Steht auch noch auf meiner To-Do-Liste.
Genau, sie war selber gar nicht katholisch, ist aber mit der katholischen Gemeinde am Ort auf sämtliche Pilgerfahrten gegangen und unter anderem auch nach Rom. Und da ich aus einem, ich sag mal, etwas religiösen Elternhaus komme, also da auch im positiven Sinne konditioniert war, hat sie gesagt, du musst da mal hin, auch wenn das gleich gar nicht katholisch ist. Trotz allem ist aber Kirche, Religion immer Thema bei uns in der Familie gewesen.
Ja.
Und umso mehr hat mich das natürlich interessiert, was die Oma da gesagt hat. Und dann habe ich immer versucht, an Weihnachten, Ostern, irgendwie was so im Fernsehen gezeigt wurde, aus Rom da mal hinzuschauen, irgendwie Papstmessen mal zu verfolgen, wenn sie dann irgendwie im Fernsehen kamen. Zu der Zeit gab es ja noch gar kein Internet, muss man ja auch mal berücksichtigen. Ja. Kein Handy, Internet. Das heißt, es gab nicht viele Möglichkeiten, um irgendwie da in Kontakt zu kommen. Und dann habe ich, es hat ein paar Jahre gebraucht, aber ich sage mal, seit 2000 irgendwie war dann der Wunsch da, auch mal nach Rom kommen zu können. Und am Ende war es dann 2005 das erste Mal, dass ich gesagt habe, wenn nicht jetzt, dann wird es irgendwie gar nichts mehr.
Ja.
Und da hatte ich aber auch damals schon, weil ich auch schon so ein bisschen journalistisch unterwegs war für meine Kirche, Interviews mir organisiert, zum einmal um die Organisation von Jugendtagen, Weltjugendtagen, eine Interviewanfrage bei Radio Vatikan, wie denn so der Radio läuft, und habe dann die verschiedenen Punkte abgeklappert und auch so ein bisschen ökumenische Aspekte und war dann im Einheitsrat, die zuständig sind für den ökumenischen Dialog mit anderen Kirchen. Ja. Und habe da meine Interviews gemacht und habe da einen Mix gemacht aus schriftlichen Interviews und Fotoreportage und habe da Bericht erstattet, sozusagen aus Rom. Das war so meine erste Gelegenheit, nach Rom zu kommen.
Und dann hat sich die Verbindung intensiviert und aufgebaut, sozusagen.
Genau, also irgendwie habe ich mich schockverliebt in Rom, sozusagen, in das Ganze, in das ganze Gesamtpaket. Und habe dann auch tatsächlich angefangen, Italienisch zu lernen.
Mhm.
Das ging auch total schnell.
Mittlerweile kannst du es fließen.
Fließend, genau. Ist wie für mich wie Muttersprache tatsächlich. Mhm. Also ich träume auch Italienisch, denke Italienisch, rede mit mir selbst auf Italienisch. Weil es einfach so ein großer Bestandteil in meinem Leben geworden ist. Und tatsächlich war ich schlecht in der Schule in Sprachen. Also Englisch, Französisch war immer nix. Ja? Also deswegen bin ich damals vom Gymnasium runter, habe eine Zwischenstation gemacht über die Realschule, damit ich Französisch abwählen konnte, um dann eben so meine Kreativkarriere weiter zu verfolgen.
Ja.
Da war aber nur Englisch geblieben am Ende. Das habe ich irgendwie durchgezogen. Und durch das Italienische hat sich eigentlich auch die Sprache im Bereich Englisch, Französisch auch wieder verbessert.
Ja.
Also auch die Angst wurde mir genommen, eine Sprache zu sprechen. Das hatte ich immer. Und da musste ich das irgendwie und habe das einfach gemacht, weil es schon in mir drin war.
Ja, spannend.
Irgendwie habe ich auch eine italienische Seele. So, inzwischen bin ich der Überzeugung, dass
da irgendwo was Italienisches wieder gekommen ist. Ja,
ja.
Glaube ich auch. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, das ist spannend. Und erzähl mal mit deinem ersten Besuch im Vatikan. War das dann wirklich so ein wunderschöner Moment, den deine Oma auch vielleicht beschrieben hat, dass du dich da gleich irgendwie wohlgefühlt hast, dass dich gleich dir fasziniert hat? Oder musste sich die Verbindung erst aufbauen? Und genau, wie waren dann die... Bist du in offene Türen gekommen oder war es eher schwer, Kontakte zu knüpfen?
Ja, sowohl als auch. Also wenn man das erste Mal dahin kommt, erschlägt einen die Größe einfach. Ja, wenn man vor dem Petersplatz steht und auch erstmals im Petersdom geht, das kann man eben einmal gar nicht so verkraften. Also das ist einfach unglaublich groß und mächtig, wenn man da steht und sich die Dimension mal vergegenwärtigt. Ich durfte aber dann relativ schnell auch mal schon so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, als ich in ein Büro musste für eine Erlaubnis zum Abholen. Und auf einmal stand ich mittendrin, so im Herzen eigentlich, in dem Damasushof. Das ist der Hof, wo auch die Schweizer Garde ihre Vereidigung hat.
Ja.
Und das ist was außerhalb so der Sichtweite eigentlich ist, wenn man im Vatikan steht, ne, oder auf dem Petersplatz steht. Und ich habe eine offene und kommunikative Art, und habe einfach auch Leute angesprochen und kam relativ schnell auch dann weiter.
Ja.
Und dann lernte man auch nach und nach in den Jahren, ich war wirklich regelmäßig oft in Rom, wirklich im Laufe des Jahres mehrmals, teilweise bis zu 10 Mal im Jahr auch, hatte ich wirklich intensive Jahre, alles parallel neben meiner Festanstellung natürlich noch. Dann lernt man den einen oder anderen kennen, dann war ich auch mit einem Chor, in dem ich singe, weil ich auch musikalisch engagiert bin. Habe ich gesagt, wir müssen da mal hin. Und dann habe ich uns Konzertreisen organisiert mit bis zu 100 Personen.
Ja.
Und dann waren wir, ich glaube, 5 Mal insgesamt waren wir da und haben Konzerte gegeben, auch im Vatikan und im Umfeld. Und das hat alles dazu beigetragen, dass ich heute da bin, wo ich stehen darf.
Ja. Ja, schön. Heute darfst du, oder dieses Jahr durftest du sehr intensiv den Vatikan fotografisch begleiten, halt durch die Ereignisse, die passiert sind. Also der Papst ist gestorben, die Konklave, der neue Papst wurde gewählt. Was genau war denn deine Aufgabe, als du da warst mit der Fotografie?
Ich habe zum einen für die Deutsche Bischofskonferenz das Ganze dokumentiert. Das heißt, die haben Social-Media-Postings gemacht für die Pressearbeit, für andere Journalisten, für Veröffentlichungen. Bild von der Beerdigung, Aufbahrung des alten Papstes natürlich. Mhm. Bis hin dann Start Konklave einfach mit Impressionen irgendwo die interessierten Zuschauer zu versorgen. Ja. Und dann natürlich weißer Rauch. Der Papst ist das erste Mal auf dem Balkon. Und da sind auch Bilder zum Beispiel für Buchveröffentlichungen verwendet worden. Und parallel habe ich das natürlich auch genutzt, um mein Buch, was ich jetzt auch am 1. Oktober veröffentlicht habe, über die Schweizer Garde, auch noch die letzten Bilder zu integrieren, ja, nämlich den neuen Papst schon zu zeigen. Und die letzte Jahre war Franziskus. Und ich habe versucht, Bilder, die ich schon von Franziskus in der Art und Weise hatte, auf gleicher Ebene und auch auf gleicher Qualität vor allem zu ersetzen, sodass das Buch auch brandaktuell ist. Sonst hätte ich natürlich gleich den falschen
Buch
Papst
mit dem alten Papst
genau, veröffentlicht. Genau, den alten Papst veröffentlicht. Der ist noch drin, aber natürlich auch jetzt die Änderung durch Papst Leo, der 14., dass ich also da natürlich brandaktuelle Bilder habe, die jetzt die letzten Wochen tatsächlich noch zeigen, unmittelbar vor Drucklegung, so auf den letzten Metern.
Ja, ich bin christlich aufgewachsen auch, ich bin katholisch getauft worden, war auch bei der Kommunion und bin jetzt keine aktive Gläubige, würde ich es nennen, aber trotzdem habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das, ich kann es gar nicht so beschreiben, dass der Glaube mir so eine Art Heimat gibt. Das klingt vielleicht jetzt für manche komisch, aber wenn ich in eine katholische Kirche gehe, und das ist tatsächlich auch immer nur in den katholischen Kirchen, weil die von ihrer Architektur einfach anders gebaut sind, habe ich gleich irgendwie so ein Gefühl, dass ein Dazugehörigkeitsgefühl, weil ich irgendwie so aufgewachsen bin und immer nur positive Erfahrungen in unserer Gemeinde damit gemacht habe. Von daher kann ich die Faszination vom Vatikan oder von der Institution Kirche, die ja mittlerweile gar nicht mehr so en vogue ist, dass man sagt, man fühlt sich da irgendwie dazugehörig. Oh, jetzt sind wir wieder zurück, die Post ist geliefert worden. Und ich versuche, meinen Gedanken wieder aufzugreifen. Ich habe gerade erzählt, dass ich mir das vorstellen kann, dass einem das irgendwie emotional bewegt, wenn man dort ist. Ging es dir auch so? Hattest du da auch eine emotionale Verbindung zu der Kirche oder auch zu dem Moment, die du da erleben durftest?
Ja, definitiv, weil Emotionen und Gefühle schwappen natürlich auch von anderen mit über. Also je nachdem, wo man ist, jetzt speziell bei der Papstwahl, wenn da Tausende von Leuten auf dem Petersplatz stehen und schreien dann, wenn der Papst das erste Mal vor die Menge tritt, das ist ein Gänsehautmoment. Und da kann ich mich auch total mit einfinden. Auch, auch wenn ich katholische Kirchen besuche, ich bin selber nicht katholisch, aber das hat für mich nie einen Unterschied gemacht, weil zum einen bin ich auch Christin, ich bin neuapostolisch aufgewachsen und hineingeboren. Ich habe immer schon versucht, auch dadurch, dass natürlich die Oma evangelisch war, wir hatten also einen Mix irgendwo letztendlich in der Familie, dass da keine Unterschiede gemacht worden sind, sondern so das Christsein eigentlich das ist, was vereint hat am Ende.
Genau, und du durftest dann diese speziellen Momente aus deiner Kameraperspektive sozusagen nochmal festhalten. Hast du da besondere Schwerpunkte, die dir wichtig sind, die du gerne zeigen möchtest, wenn du durch die Linse guckst? Also wie schaust du da, welche Position du nimmst du ein als Fotografin?
Also es gibt zwei Aspekte. Zum einen versuche ich natürlich Emotionen zu transportieren und das zu zeigen, was da gerade stattfindet, aber ohne andere Menschen vorzuführen. Und natürlich im kirchlichen Kontext ist es ganz schwierig, jetzt nicht jemanden, ich sag mal, frontal zu zeigen, wenn einer im Gebet verweilt, auf den so draufzuhalten und so alles bloßzustellen. Ja, da versuche ich, so ein bisschen anonymisiert zu fotografieren. Das heißt, ich zeige vielleicht die Hände, zeige nur einen Ausschnitt, sodass ich auch dem Gläubigen so seinen Moment auch lasse und den nicht preisgebe. Das ist zum einen so eine Challenge, die ich mir selber so ein bisschen irgendwie auch auferlegt habe. Zum anderen aber möchte ich natürlich zeigen, was zu zeigen ist, was man zeigen kann. Die Schwierigkeit im Vatikan ist, dass wir als Fotografen uns nicht frei bewegen können.
Ja.
Das war in meiner Kirche immer anders. Da gibt es erstens meistens nur ein oder zwei Fotografen bei einer größeren Veranstaltung an meinem Gottesdienst. Und dann kann man sich frei bewegen, aber eben auch nicht um jeden Preis. Ja, nicht zu nah dran gehen und auch nicht zu sehr den Leuten mit der Linse im Gesicht hängen, sage ich immer. Das muss man nicht oder sollte man bestenfalls nicht machen. Auch gewisse Bereiche einfach nicht berühren, Altarbereich. Zu nah dran gehen und irgendwie im Fokus stehen, weil ich eigentlich so unauffällig wie möglich mich verhalten möchte. Und im Vatikan sind wir einfach auch auf Positionen festgelegt. Ja? Da gibt es zwei, drei Positionen, die wir meistens benutzen dürfen. Und dann ist man von da aus wirklich gehalten, das Bild zu machen, was man irgendwie machen möchte. Und dann muss man natürlich schon genau planen, drüber nachdenken. Mhm. Der Ablauf läuft. Das ist nicht, wo du sagen kannst, halt, bleib bitte mal stehen, können wir das nochmal machen?
Ja. Nochmal eine Pose einnehmen,
Genau, nein, es geht einfach, ich muss den Moment nehmen, wie er da ist. Vom Licht, von den Menschen. Als Beispiel vielleicht, im Moment ist es total schwierig, im Petersdom selber, wir haben eine Tribüne, die so ein bisschen aufsteigt, aber du bist auf der Höhe ungefähr von den Armen der Leute, die die Handys hochhalten.
Ja, ja.
Das heißt, der Papst kommt rein und du siehst den Papst gar nicht, weil entweder steigen die selber auf die Stühle und jeder hat das Handy hochgerissen und du hast Arme und Displays und du siehst auch Fahnen manchmal, ne, die jetzt im Petersdom weniger, aber das kann auch passieren, dass irgendeiner irgendwas hochhält.
Ja.
Das heißt, du siehst oftmals den Papst erstmal gar nicht kommen, gerade wenn er kleiner ist und Franziskus ist zuletzt geschoben worden im Rollstuhl.
Ja.
Das heißt, du hast den Papst gar nicht kommen sehen. Wenn du Glück hattest, war eine Lücke, aber dann steht der im Weg und der im Weg und die Kamera kreuzt dir deinen Weg, oder andere Dinge, die sind im Vordergrund, also da wird einfach, wir müssen uns da hinten anstellen, die Videoübertragung ist der Fokus und dann wir und eben, ich kann mal nicht eben mal schnell die Seite wechseln oder woanders hingehen, das ist schwierig und deswegen muss man schauen mit den Situationen, in denen man da, die Situation, die man vorfindet oder in dem Moment, wo man ist, das Beste für einen rauszuholen tatsächlich und dass die Bilder trotzdem ein gewisses Spannungsfeld haben oder man sich die auch dann gerne anschaut mit allen Schwierigkeiten, die da drumherum sind. Das sieht man später natürlich nicht mehr, aber gerade da bekomme ich doch viel Feedback, dass meine Bilder eine besondere Ausstrahlung haben oder irgendwie besonders wirken.
Ja.
Und dann hoffe ich, dass ich da alles richtig mache tatsächlich.
Und da hilft dir dann wahrscheinlich auch deine Erfahrung.
Genau,
Absolut.
Absolut, die Abläufe zu kennen, wann kommt was.
Ja.
Der liturgische Ablauf einer jeden Messe ist immer ein bisschen anders, aber letztendlich ist es ein roter Faden.
Ja.
Und auch, wann sich verneigt wird, wann das Weihrauchfass benutzt wird, wann sich bekreuzigt wird, ne? Segensspendung und was kommt so. Ich muss immer einen kleinen Moment vorher parat sein letztendlich.
Ja, Und in deiner Fotografie ist die Schweizer Garde auch zentral, die im Vatikan ja eine große Rolle spielt. Kannst du noch mal kurz die Funktion der Schweizer Garde erklären für Leute, die da nicht so im Thema sind?
Ja, also die Schweizer Garde beschützt den Papst, ganz simpel. Die haben im 15. Jahrhundert mal ihre Dienste angeboten und seitdem sind sie die Truppe, die den Papst bewacht. Es gibt eine eigene Kaserne, in der sie wohnen, direkt hinterm Petersplatz sozusagen, also im Vatikan innen. Ein Gebäudekomplex und es sind, wenn der Vollbestand da ist, sind es 135 junge Leute.
Männer,
nur Männer, genau. Man darf heiraten ab einem gewissen Alter und mit der gewissen Dienstzugehörigkeit, aber da sind auch die Familien, die dann mit dabei leben, ne? Auch Kinder tatsächlich, das ist sonst nicht immer so klar, aber die kümmern sich täglich um die Abläufe, also kontrollieren Eingänge in den Vatikan, sei es vom Petersplatz kommend durch die, da gibt es den Arco delle Campane sozusagen, um in den Vatikan hinten reinzukommen. Da stehen immer welche. Es gibt einen Seiteneingang noch auf der Höhe, wo die Glaubenskongregation untergebracht ist, Petriano. Da stehen Gardisten. Auf der anderen Seite St. Anna, einer der Haupteingänge in den Vatikan für Fahrzeuge und Personalangestellte, die im Vatikan arbeiten, Besucher. Dort sind auch die Gardisten vertreten. Darüber hinaus auf dem Petersplatz bei jeder Messe im Petersdom Einlasskontrollen kümmern sich um die Zuweisung der Sektoren sozusagen zusammen mit der Vatikanischen Gendarmerie, aber auch Nahschutz des Papstes auf Reisen im Vatikan selber logischerweise bei Staatsempfängen, bei Präsidentenbesuchen jeglicher Art oder auch am besten, wie kann man es beschreiben, im Hintergrund als im zivilen Bereich auch.
Ja.
Ne? Also überall, wo der Papst dabei ist, sind auch Schweizer Gardisten
dabei.
Nicht nur in der Uniform, die man kennt, sondern eben auch in zivil.
Das sind diese ganz gelben, auffälligen Uniformen, die sie dann bei der Parade, weil es besonders
gelb, blau, rot, bunt,
genau. Aber es gibt, wie du eben sagtest, auch unauffälligere, die
in der Zentrale, die zum Beispiel die, es gibt eine Videoüberwachung, da muss die in der Zentrale sitzen, auch welche natürlich, die sind jetzt nicht nach außen sichtbar, Aber ein Schweizer Gardist hat mehr natürlich als
die Gelbe.
Da zu stehen und schön auszusehen. Ja. Ja, scheinbar nichts zu tun, mit einer Schildwache irgendwo zu sein.
Die sind nicht nur Deko
im Vatikan. Nicht nur Repräsentationsaufgaben, nein, die machen ganz viel im Hintergrund und sind auch ausgebildet richtig in der Verteidigung, im Nahschutz.
Ja, bei der Funktion muss es ja dann auch sein. Also es ist jetzt keine Rolle, die, wie du sagtest, nur zum Fotografieren ist, sondern es ist natürlich eine sehr, sehr wichtige auch Rolle, die Sicherheit des Papstes garantieren. Genau. Und die dokumentierst du an besonderen Anlässen. Was sind so Anlässe in der Schweizer Garde, die du fotografierst?
Ja, ein großer Anlass ist einmal im Jahr die Vereidigung neuer Rekruten. Mhm. Das findet immer am 6. Mai statt. Mhm. Sind die Gardisten überfallen, oder nicht die Gardisten, aber der Papst ist überfallen worden von Landsknechten, die Rom überfallen haben, Rom geplündert haben. Die sind auch in den Vatikan eingefallen und die Garde hat den Papst quasi in die Engelsburg gerettet. Und dabei sind auch viele Gardisten gestorben, 147 insgesamt. Und der Rest ist mit dem Papst in die Engelsburg geflüchtet, mit Papst Clemens VII. War es, glaube ich, wenn ich jetzt falsch liege. Und der Gedenktag ist quasi, oder der Vereidigungstag ist eben geknüpft an diesen Gedenktag. Genau, der verstorbenen Kameraden zu gedenken.
Das heißt, diesen Mai war viel los bei dir dann wahrscheinlich, oder gab es die dann nicht, diese Vereidigung?
Genau, die Vereidigung hat gar nicht stattgefunden am 6. Mai, weil es keinen Papst gab. Denn die Gardisten schwören auf die Gardefahne und auch dem Papst im Notfall ihr Leben zu geben. Und wenn es natürlich keinen Papst gibt, kann dieser Akt natürlich erstmal nicht stattfinden.
Ja.
Das heißt, die Vereidigung in diesem Jahr war verschoben auf Oktober, auf den 4. Oktober. Das ist der Gedenktag des Heiligen Franziskus und so ein bisschen auch die Hommage vielleicht an den verstorbenen Papst.
Genau.
Und es wurde nur mal verschoben, auch in Corona-Zeiten tatsächlich, da war es auch der 4. Oktober, da konnte auch im Mai nichts stattfinden, als wir alle in den Lockdown gegangen sind.
Genau.
Und da musste auch die Vereidigung abgesagt werden, aber normalerweise am 6. Mai. Und das ist eine sehr intensive Zeit, weil einfach so 3 Tage wirklich von der Vereidigung selber, die Vorbereitungen, dann finden eine Messe statt, die Vereidigungszeremonie selbst. Am Tag davor gibt es eine Kranzniederlegung und eine Vesper. Und es sind viele Besucher da, Familien und der Gastkanton, der jedes Jahr auch die Vereidigung supportet. Es wechselt immer, dass ein Schweizer Kanton kommt, um als Gast sozusagen zu repräsentieren.
Ja.
Es kommen Militärverantwortliche, die Staatsregierung schickt die Bundespräsidentin, den Bundespräsidenten der Schweiz, der aktuell im Amt ist.
Ja.
Und das ist eine große, große Sache tatsächlich. Und da dokumentiere ich tatsächlich alles. Ansonsten gibt es aber auch eben Weihnachten, Ostern, die großen Feiertage und ganz einfach auch den Alltag, das Alltagsleben. Denn auch für die Garde ist die Berichterstattung als auch Social Media Auftritt immer wichtiger geworden in den letzten Jahren.
Ja.
Und da muss es Material geben. Und jetzt mit meinem Buch konnte ich am Anfang noch nicht so sagen, welche Kapitel werden es denn am Ende. Ne? Von was habe ich denn passendes Bildmaterial, was sich auch eignet, jetzt dauerhaft so in einem Buch zu publizieren. Und da haben sich auch erst so in der letzten Zeit die ganzen Kapitel letztendlich rausgearbeitet, wo ich Material hatte. Und dann war ich selber überrascht, was eigentlich für...
Wie ist der Titel des Buches?
Das Buch, die päpstliche Schweizer Garde aus Sicht der Fotografin.
Ah, okay, schön.
Ja, aus meiner
Sicht. Und es ist jetzt erschienen schon,
Das ist jetzt erschienen, genau, am 1. Oktober.
Ja.
Im Moment in Deutsch und weitere Sprachen sind gerade in der Produktion.
Schön.
Ja.
Und ist ein Bildband, wo du deine Arbeiten präsentierst.
Genau, ein Bildband begleitet von kleineren Texten, Textpassagen, die einfach die Situation ein bisschen erklären. Weil wenn einer von außen darauf schaut, der weiß natürlich nicht, was man auf dem Bild zu sehen bekommt. Das muss ein bisschen beschrieben werden.
Ja.
Und das sind insgesamt 12 Kapitel, die einfach das Leben der Garde von außen und von innen zeigen, sodass man einfach einen ganz, ganz tollen Einblick bekommt.
Machst du denn für die Schweizer Garde nur die Fotografie oder hast du auch andere Aufgaben dort?
Ich habe tatsächlich auch andere Aufgaben. Zum einen, klar, den Alltag zu zeigen,
ne,
zu dokumentieren, und daraus entwickle ich aber auch Produkte, denn die Garde hat so einen kleinen Souvenirshop, wo man einen Kalender kaufen kann, der jährlich produziert wird. Den habe ich dieses Jahr und letztes Jahr und vorletztes Jahr gemacht. Jetzt gibt auch ein Memory-Spiel, ein kleines, was so mit 28 süß. Bildpaaren den Alltag der Gardisten auch zeigt.
Ja.
Das habe ich konzipiert und gestaltet, und es gibt immer wieder, es gibt einen Regenschirm, es gibt eine Shoppertasche, Aktuell arbeite ich an Postkarten, weil es gerade gar keine Postkarten gibt mit Motiven der Schweizer Garde.
Ah, ja.
Also da sind wir auch dran,
ja.
Postkarten zu machen. Die Weihnachtswerbung steht an und so ein paar Kleinigkeiten, die ich da im Kontext machen kann.
Genau. Spannend. Das heißt, wenn man vor Ort ist, kann man sich im Souvenirshop was eindecken von deinen Produkten, aber natürlich auch wahrscheinlich im Online-Shop.
Genau, kaufen. Es gibt einen Online-Shop, cool, von der Schweizer Garde, der läuft über die Schweiz. Allerdings gibt es auf dem Petersplatz von den Vatikanischen Museen auch einen Shop und da gibt es eine eigene Vitrine, wo Produkte der Schweizer Garde zu finden sind. Da findet man einiges meiner Sachen.
Ja.
Als auch in der Kaserne selber gibt es auch einen kleinen Shop, der zwar nicht große Öffnungszeiten hat, aber wenn man weiß, wann geöffnet ist und
man
dorthin kommt, kann man fragen und reingehen und kann da auch direkt.
Oder man schreibt dir eine E-Mail.
Genau. Und da ist auch mein Buch ausgestellt jetzt im Moment. Ja.
Wunderbar, ist spannend.
Ja.
Du hast im Vorgespräch schon gesagt, du warst wirklich dieses Jahr jeden Monat in Rom. Fliegst du jetzt zu Weihnachten auch nochmal runter? Oder?
Es ist geplant, ja. Und ich warte jetzt nur noch auf die Bestätigung meiner Unterkunft, weil das auch nicht so leicht ist, eine bezahlbare Unterkunft zu finden. Und
gerade dann, an Weihnachten.
Genau, Weihnachten. Und das wäre auch das erste Mal, dass ich meine Eltern tatsächlich hier alleine lasse. Heiligabend nicht hier wäre. Und dann bleibe ich sehr wahrscheinlich auch bis ins neue Jahr hinein, weil dann, wir haben ja ein heiliges Jahr dieses Jahr. Alle 25 Jahre gibt es ein heiliges Jahr in der katholischen Kirche. Und das wird beendet am 6. Januar. Da wird diese heilige Pforte,
drei Königen.
Genau, wird die heilige Pforte wieder geschlossen. Und das ist auch nochmal ein besonderer Festakt. Und da möchte ich bestenfalls dabei sein. Das sind so die Planungen noch, dass ich dieses Jahr jetzt nochmal dahin komme.
Okay, spannend. Aber so ist es in der Selbstständigkeit ja oft, dass man die Planungen sehr flexibel gestalten muss, um es mal nett zu formulieren. Was waren da im Moment so deine größten Herausforderungen in der angehenden Selbstständigkeit, gerade was die Planung und Flexibilität so angeht?
Also ich hatte zwei Schwierigkeiten. Zum einen, wenn man startet, startet man, aber wer weiß davon, ne? Also ich habe natürlich schon einen Kundenstamm zum Glück und ich habe mir die letzten Jahre das auch erarbeitet und ich muss auch sagen, die Corona-Zeit hat mir persönlich sehr geholfen, auch mich selber besser kennenzulernen, auch in meiner Arbeitsweise, denn ich wusste bis dato auch nicht, kann ich mich überhaupt so im Homeoffice auch konzentriert hinsetzen, lasse ich mich nicht ablenken, wenn ich in den eigenen vier Wänden arbeite, also auch ne, von den Alltagsdingen sich irgendwo ablenken
zu lassen.
Mal
schnell die Wäsche machen,
genau,
oder die Spülmaschine ausräumen.
Oder einfach, dass es zu viel Zeit dann plötzlich in Einspruch nimmt.
Ja.
Und da konnte ich eigentlich die positive Erfahrung machen, dass ich eigentlich sehr gut funktioniert habe. Und dass mich auch das Zurückgehen in das Büro wieder echt auch getroffen hat, so emotional und psychisch so ein bisschen, weil ich mit dem Geräuschpegel nicht mehr klar kam. Ich muss dazu sagen, meine Agentur war umgezogen in ein neues Gebäude. Das war alles ein offenes Büro mit viel Beton. Das heißt, es war
Schall.
Laut. Es war laut. Also für mich war es laut. Und ich konnte mich nicht mehr so richtig auch konzentrieren. Und ich musste eigentlich mich immer so mit Musik oder mit Kopfhörer rein, dass ich eigentlich fokussiert arbeiten konnte. Und das hat mich doch sehr belastet. Und da konnte ich auch die ersten Wochen, habe ich das körperlich gemerkt, dass ich damit nicht so klar kam, nachdem man natürlich anderthalb Jahre aus dem Homeoffice kam.
Ja.
Und da war auch schon der Wunsch irgendwo für mich, vielleicht es auch besser frei entscheiden zu können eines Tages. Und dann hat sich eben die Gelegenheit ergeben für mich, den Weg jetzt zu gehen.
Ja.
Und habe auch meine bestehenden Kunden auch darüber informiert, dass ich jetzt in die volle Selbstständigkeit starte. Und das hat mich so die ersten Monate schon auch getragen mit den Aufträgen, die ich schon hatte, die ich weitermachen konnte. Allerdings durch den Papsttod hat meine ganze Planung für dieses Jahr zumindest einen komplett neuen Impuls gekriegt oder Fokus bekommen, weil es einfach sehr, sehr fokussiert auf kirchliche Themen war.
Ja.
Und natürlich auch mit der Fertigstellung des Buchs. Das war schon in der Mache, aber letztendlich, dass ich natürlich noch Motive suchen musste, die passten mit dem aktuellen Papst und auf die Gegebenheit, mich einzustellen hatte, war das dann doch sehr geprägt dieses Jahr von diesen Aktivitäten.
Und wenn du versuchst, ins nächste Jahr zu gucken, was ist da geplant oder was würdest du gerne realisieren, welche Projekte?
Also mein Fokus wäre natürlich, auch hier meine Kunden weiterhin bedienen zu können und auch neue Kunden zu finden, die Interesse an meinem Angebot haben.
Und das ist dann die Brand-Fotografie, das heißt, wenn Leute im Business sind und Fotos von sich und den Produkten auch von den Räumlichkeiten haben möchten, können sie sich bei dir melden.
Genau, also am liebsten ist es mir tatsächlich, die Menschen da zu begleiten, wo sie leben und arbeiten.
Ja.
Ne, weil das gehört ja auch zu einer Persönlichkeit dazu, wo lebe ich, wo arbeite ich. Ja. Und dass ich auch der Kunde wohlfühlen kann vor meiner Linse. Denn ja. Wir kennen das alle, ne? Wer lässt sich gerne fotografieren? Da sage ich, nee, ich bin zu dick und ich bin nicht, bin ja. zu käsig und die Haare sind blöd. Ja. Und, ne? Also ich kenne das selber auch. Und bin da selbst auch mit mir total kritisch und auch manchmal zu kritisch sicherlich, ja, wo andere gar nicht hingucken, wo ich denke, oh, das geht nicht. Und umso mehr weiß ich, wie man sich da fühlt, wenn man vor der Kamera steht. Und deswegen versuche ich doch weitgehend auch die Kunden im eigenen Umfeld auch zu fotografieren und auch einfach, wenn es eine eigene Brand ist oder eine Persönlichkeit hat, es ein Büro gibt oder einen Laden gibt, natürlich die Kunden auch vor Ort zu zeigen, ja. im Umfeld. Das finde ich ganz wichtig und so entsteht einfach auch bessere Möglichkeit der Kommunikation ja. aus später für den Kunden, ne? ja. wenn wir da einen entsprechenden Content machen können, der schon so Aspekte des eigenen Umfelds mit einbeziehen kann und es nicht nur ja. um das reine Porträtfoto geht tatsächlich.
Ja. Und eigentlich ist es ja auch so wichtig, so dokumentarische Sachen zu zeigen, damit die Kunden sich besser vorstellen ja. können, wie die Dienstleistung ist.
Ja, ich berate meine Kunden da auch tatsächlich ja. und ja, mit meinem Mediengestaltungshintergrund auch in der Lage, noch über das Thema Fotografie hinaus ja. weiterhelfen zu können. Ne? Oft gibt es ja keinen Briefbogen, es gibt keine Grundkommunikationsmittel, es fehlt an allem, es fehlt am Logo am Ende auch.
Ja.
Und da kann ich schon in einer gewissen Form auch aushelfen und helfen, da auch was zu entwickeln und das auch so aus einer Hand anzubieten.
Ja, macht Vorteil, ne? Total. Macht ja für den Kunden dann auch eigentlich total viel Sinn, wenn er aus einer Hand alles bekommt, beziehungsweise es dann aus einem Guss auch irgendwie aus einem Style sozusagen gemacht wird.
Ja. Und also vor allem, wenn ich was nicht kann, ne, wenn das irgendwie meine Kompetenzen überschreitet, dann habe ich auch mein Netzwerk, ja. wo ich Menschen ansprechen kann und sagen ja. kann, könnt ihr mir mal helfen, ich brauche da und da deine Hilfe, ich kann das nicht selbst machen. Ja. Also das finde ich wichtig, so das Netzwerken, was ich auch gerne tue, selbstverständlich ja. irgendwo immer mit anderen, auch mit Kollegen im Austausch zu sein, ja. dass man sich nicht als Konkurrenten sieht, sondern eben als Sparring-Partner ja. In verschiedenen Punkten. Also wenn ich was nicht machen kann, auch im Bereich Fotografie, dann habe ich aber den einen oder anderen, den ich ansprechen kann, sagen, hast du Zeit oder kannst du das machen, das liegt dir mehr als mir
ja.
oder. Ne? Also auch da finde ich es total wichtig, ein Netzwerk zu haben und nicht nur so mit Scheuklappen durch die Welt zu gehen und zu sagen, ja, nur ich mache das und ich interessiere mich nicht für rechts und links.
Ja, finde ich auch total wichtig, dass man da offen bleibt sozusagen und man, ja, wie du schon sagtest, man bringt ja immer das eigene sozusagen mit und das macht einen so individuell, dass die anderen vermeintlichen Mitbewerber ja gar nicht das erfüllen können, was du quasi an Arbeit machst, sondern du bringst ja immer deins mit und deinen Blick darauf sozusagen.
Wir haben vorhin ja auch so ein bisschen so über Energie gesprochen
kurz. Ja, genau.
Und auch das sehe ich auch so, also wenn man mich bucht, dann bucht man mich vielleicht auch ein Stück weit wegen meiner Energie, die ich mitbringe. Ne?
Ja.
Also ich kann auch andere inspirieren oder anleiten, vielleicht auch da in gewissen Punkten über sich hinauszuwachsen und das zu zeigen, worum es geht, den Kern rauszuarbeiten von einer Person, was durch mich dann möglich wird, durch meine Art oder durch meine Präsenz, auch während eines Shootings zum Beispiel.
Oder das, was du in diesen Leuten vielleicht sehen kannst, was sie selber von sich gar nicht so sehen,
Absolut.
Weil der eigene Blick ja immer ein bisschen verschoben ist sozusagen, aber du als Außenstehender hast dann ein Gespür, einen Blick dafür, was du aus den Leuten rauskitzeln kannst und es dann auch zeigen kannst und transportieren kannst.
Ja, und auch die Erfahrungen der letzten Jahre.
Genau.
Ne? Also einfach das hilft total, wenn man weiß, okay, die Situation hatte ich schon, da habe ich eine Lösung für, wenn die auftritt. Da verliere ich nicht die Nerven, sondern bleibe ruhig oder kann auch gut agieren in Momenten, die sich ergeben.
Ja.
Ich glaube, das ist auch so ein Punkt tatsächlich, den ich aus meiner Arbeit jetzt in Rom mitnehmen kann, dass ich da oftmals auf Situationen reagieren musste, die ich vorher nicht planen konnte.
Ja.
Musste trotzdem aus dem Moment heraus meine Arbeit machen.
Ja.
Und da wird man erfinderisch und da wird man auch flexibler,
ja.
Als dass man sagt, oh Gott, jetzt geht das nicht und das geht das nicht. Ich
ja.
finde eine Lösung, ja, wir kriegen das hin und dass am Ende trotzdem was bei rauskommt. Und oftmals habe ich selber auch gedacht, oh, das war heute nix, ja. Und dann habe ich mir die Bilder im Nachgang angeschaut und auch mit ein bisschen Abstand. Das war gar nicht so schlimm. Ich habe mir viel zu große Sorgen gemacht. Das war gar nicht so, wie ich so es negativ in der Situation empfunden habe. Am Ende war es dann ganz toll.
Ja. Das heißt, was wären dann so ein bisschen deine Traumkunden? Sind es eher große, sind es eher kleine, sind es bunt gemischte Unternehmen oder Persönlichkeiten, Selbstständige? Hast du da einen besonderen Fokus drauf oder bist du da flexibel?
Also am liebsten Persönlichkeiten, Selbstständige tatsächlich. Ja. Das resoniert sofort.
Ja, 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 ja.
Es kommt auf den Auftrag drauf an, tatsächlich. Ja. Also ich fühle mich sehr wohl, wenn ich Vielseitigkeit habe für mich selber und mich ausprobieren darf und auch Kunden habe, die sich von mir auch beraten lassen, tatsächlich. Mhm. Die also vielleicht nicht ganz so festgefahren sind, wie das Bild am Ende aussehen muss, sondern auch mal mir die Möglichkeit lassen, zu schauen, was habt ihr denn, wie ist die Ausgangslage und was können wir draus machen und was fällt mir dazu noch ein. Das sind so für mich die Lieblingskunden. Aber natürlich, alles, was mit Menschen irgendwo zu tun hat, ist auf jeden Fall mein Fokus, wo ich Menschen inszenieren darf oder auch den Schulterblick machen darf. Also gerade auch bei Events zum Beispiel, wenn da ein Event abläuft, das ist auch, da lebe ich auf, weil ich sehe Motive, ich renne da durch die Gegend und versuche irgendwo in einer ansprechenden Bildsprache dann dieses Event zu dokumentieren, sodass man an den Bildern später irgendwie immer noch so die Atmosphäre wahrnehmen kann.
Genau.
Ja, schön. Das sind so meine Lieblingsthemen, glaube ich.
Ja, cool. Ich habe immer eine Abschlussfrage. Und zwar, wenn du ein Ding ändern könntest, ein kleines oder ein großes, welches Problem würdest du sofort ändern? Auf der Welt, in deiner Welt, egal. Fällt dir was ein, was du sofort ändern wollen würdest?
Oh, ist gar nicht so einfach. Aber ich sage mal jetzt aus dem Blickwinkel einer Selbstständigen, die halt von Tag zu Tag schauen muss, für ihre Arbeit bezahlt zu werden, wäre es schön, wenn wir das nicht hätten. Vielleicht. Also wenn man gar nicht bezahlt werden müsste, sondern jeder die Zeit, die er hat, für sich nutzen könnte, in seiner Passion, in seinem besten Ich agieren zu können. Das heißt also, die Jobs machen zu können, um sie zu machen, nicht um dafür bezahlt zu werden, weil alles andere ist gesorgt. Also du musst nicht an die Miete denken, du musst nicht an
ein bedingungsloses Grundeinkommen
sozusagen. Noch nicht mal das, sondern einfach die Dinge kosten nichts mehr, sie sind einfach da. Und wir können uns ausleben und können somit auch ein bisschen die Welt besser machen, indem wir für Menschen da sind, auch sich engagieren, auch Ehrenamt zum Beispiel, das ist ein großes Thema. Ich hätte genug Themen, wo ich mich engagieren könnte,
wenn die Zeit,
wenn ich das so machen könnte einfach, absolut.
Ja, schön. Liebe Jessica, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine spannende Geschichte und deine spannende Insights. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ich danke dir, dass du da warst und dass wir dieses Gespräch führen konnten. Vielen Dank.
Tschüss.